Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ein Kellerkind erblickt das Tageslicht. Das könnte man so unserer Engelsfigur hier sagen. Einer der wenigen Kunstschätze, die unsere Gemeinde besitzt. Eine Darstellung des Erzengel Michael von dem in Kennerkreisen sehr geschätzten Bildhauer Otto Flath. Ich vermute, einige werden den noch nie gesehen haben. Heute, auch vielleicht hinterher hat man Gelegenheit, sich das dazu anzugucken. Denn heute am 29. September ist Michaelistag. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass einige vielleicht heute Morgen verwundert waren, dass wir Michaelis feiern. Dabei ist das eigentlich ein sehr altkirchliches Fest. Das allerdings, weil es eben an ein Datum, an den 29. September geknüpft ist, nicht oft an einem Sonntag begangen werden kann. Was macht Michaelis, oder wie es in der Agenda heißt, der Tag des Erzengel Michael und aller Engel eigentlich aus? Woran soll uns das erinnern? Und warum feiert man Michaelis gerade Ende September? Früher haben die Menschen in der hereinbrechenden Dunkelheit im Herbst beziehungsweise in den kürzer werdenden Tagen das Wirken böser Mächte gesehen, die mehr und mehr Gewalt über die Erde gewinnen wollten. Und da, wo es draußen dunkler wird, die Temperaturen kälter, da genau an der Stelle am 29. September erinnert der Michaelistag daran, dass die Macht Gottes größer ist als Kälte, Dunkelheit und Tod. Es geht darum, dass uns wieder deutlich wird, wir sind nicht schutzlos und hilflos den Mächten dieser Welt ausgeliefert. Und deshalb finde ich den Tagesspruch aus Psalm 34, Vers 8 auch ganz passend. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Nun haben Engel heutzutage Hochkonjunktur. Ich habe mal bei Amazon nur bei Büchern den Begriff Engel eingegeben und es taten sich 735 Seiten auf. Ja gut, da werden sich ein paar Titel wiederholen, aber das ist, müssen wir mal was Spaß machen. Was da für Engelbücher gibt, hätte ich nie gedacht. Stichwort Engel bei Google, eingegrenzt und dann nur auf Deutsch, 73 Millionen Einträge. Als ich die Woche mal wieder auf dem Friedhof zu tun hatte, habe ich ein bisschen drauf geachtet und mir ist aufgefallen, wie viele Engel es auf dem Friedhof gibt. Meist so kleine, putzige Figuren, ein Engel dargestellt, meistens so wie kleine Kinder, die verträumt in die Luft schauen. Ein ganz anderes Bild haben wir gerade in der Lesung gehört, aus der Offenbarung. Engel wie kämpfende Helden, die zum Beispiel den Satan besiegt und aus dem Himmel gestürzt haben. Was sind denn nun Engel? Im Hebräerbrief werden Engel bezeichnet als dienende Geister ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen. Hebräer 1,14. Dienende Geister ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil ererben sollen. Und wenn man in der Bibel liest, dann stellt man fest, Engel spielen eine wichtige Rolle. Nicht nur im Alten Testament, auch in der Lebensgeschichte Jesu. Der Engel Gabriel verkündet Maria, dass sie ein Kind gebären wird, dass der Retter der Welt werden wird. Dem Josef erscheint ein Engel. Auch den Hirten wird die Geburt des Messias durch Engel angesagt. Engel stehen Jesus bei, als er in der Wüste ist und 40 Tage lang angefochten wird. Und am Ende seines Weges kommt auch ein Engel, dort am Ölberg im Garten Gethsemane, als er zum Vater betet, um ihn zu stärken. Und dann sind es wieder Engel, die den Jüngern, den Frauen, seine Auferstehung verkünden. Es gibt ein Buch mit Weihnachtsgeschichten, das auch das Thema Engel hat. Und der Titel heißt, finde ich ganz passend, es müssen nicht immer Männer mit Flügeln sein. Der Titel finde ich gut, denn es kommt ja gar nicht darauf an, wie Engel aussehen, sondern entscheidend ist, was sie tun, wozu sie da sind. Und das möchte ich heute Morgen beispielhaft deutlich machen an einer Geschichte aus dem Alten Testament. Eine meiner Lieblingsgeschichten, gebe ich zu, hat mich schon als Kind fasziniert, weil sie so bunt ist, so spannend und mit hintergründigem Humor. Könnte man einen glatten Film rausmachen. Und für mich ist das wirklich die plastische Darstellung, Veranschaulichung vom Psalm 34,8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Die Geschichte kann man nachlesen im zweiten Buch der Könige in Kapitel 6. Und sie nimmt uns mit in eine Zeit, circa 800 Jahre vor Christus. Damals gab es in Israel zwei Staaten, das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem und das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria. Und drumherum gab es viele andere kleine und größere Staaten, die sich mal verbündeten, mal bekriegten, je nach Bedarf. Zu den Hauptfiguren in unserer Geschichte zählen auf der einen Seite zwei Könige, die kommen übrigens gar nicht so gut weg. Einmal der König von Aram, das ist Syrien heute, Hauptstadt Damaskus, und einmal der König von Israel. Interessanterweise werden ihre Namen nicht genannt, obwohl sonst im Königebuch die Namen immer aufgelistet werden. Vielleicht, weil es so peinlich war, die Geschichte für sie. Und auf der anderen Seite Elisa, der Prophet, der Gottesmann, also einer, der Gottes Willen verkündigte und in einer besonderen Beziehung zu Gott stand. Und in dieser Geschichte hören wir zunächst einmal, dass der König von Aram von Syrien Krieg führte gegen Israel und mehrmals listig versuchte, die Soldaten des Königs von Israel in einen Hinterhalt zu locken, um dann ungefährdet in Richtung Samaria marschieren zu können. Doch so trickreich er sich auch anstellte und was er sich auch alles ausdachte, merkwürdigerweise, es gelang nie. Die Israeliten erfuhren immer wieder von seinen Plänen und gingen nicht in die Falle. Klar, dass der König von Aram fast verzweifelte und sauer, wütend wurde. Woher wussten die Israeliten immer so genau Bescheid? Gab es etwa einen Verräter in den eigenen Reihen? Also hat er sein Kabinett und die Generäle zusammengetrommelt und dann steht hier, er rief seine Untergebenen und fragte sie, könnt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsrigen zum König von Israel hält? Also wir müssen noch einen Maulwurf hier haben. Einer seiner Minister hatte den richtigen Riecher. Er erinnerte sich nämlich an Elisa, den Gottesmann in Israel, und sagte, nein, gibt keinen Verräter bei uns. Aber es gibt Elisa, den Propheten in Israel. Der ist schuld, der weiß Bescheid. Der warnt bestimmt immer den König von Israel wörtlich. Elisa, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel sogar das, was du in deinem Schlafzimmer sprichst. Wobei ich denke, das Süßholzgeraspel, mit dem der König von Aram versucht hat, seine Frau milde zu stimmen, das war nicht so interessant für Elisa, vielleicht eher amüsant. Dann poltert der König von Aram los und sagt, geht und erkundet, wo er sich aufhält, damit ich ihn festnehmen lasse. Und nachdem ihm dann mitgeteilt wird, Elisa befindet sich zurzeit in Dothan. Dothan war eine Stadt so circa 16 Kilometer nördlich von Samaria. Da setzt er sofort eine schnelle Eingreiftruppe in Bewegung in Richtung Dothan. Wenn man das liest, das ist schon, er schickte Pferde, Wagen und eine starke Truppe. Das ist schon erstaunlich, was alles aufgeboten wird. Sogar das modernste Kriegsgerät der damaligen Zeit, Pferde und Streitwagen. Dazu Elite-Soldaten und das alles wegen einem Männchen. Bei Nacht und Nebel haben diese Soldaten einen dichten Belagerungsring um die Stadt Dothan gelegt. Da kam keine Maus mehr rein oder raus. Elisa konnte nicht mehr entwischen. Elisa war geliefert. Der Erste, der das entdeckt, ist der Diener des Elisa am nächsten Morgen. Vielleicht war er Morgenjogger, weiß ich nicht, oder wollte frische Brötchen holen. In jedem Fall bekommt er einen Schock, als er über die Stadtmauer guckt. Und er sieht die vielen Streitwagen, die Zelte, die Pferde und die Elitesoldaten. Und er rennt sofort zu Elisa und jammert, o weh, mein Herr, was sollen wir tun? Liebe Schwestern und Brüder, ich kann gut nachempfinden, was der Diener des Elisa da gedacht hat. Jetzt ist alles aus. Jetzt sind wir verloren. Uns kann niemand mehr helfen. Wir können noch nicht mal einen Boten zum König nach Samaria schicken, damit der mit Soldaten kommt, um uns zu helfen. Die Situation ist ausweglos. O Herr, was sollen wir tun? Die pure Angst und die eigene Ohnmacht sind lähmend. Kennt jemand das Gefühl? Das ist so, als ob so ein großer Stein auf uns zurollt, und wir können ihn nicht aufhalten. Da steht etwas Bedrückendes, das uns Angst macht und lähmt vor uns. Eine Operation vielleicht eine drohende Kündigung, eine große Veränderung im Leben, eine Prüfung. Eine zerbrechende Beziehung, eine neue Aufgabe, der man sich nicht gewachsen fühlt oder ein Konflikt in der Familie oder mit Kollegen, was es auch immer ist, Das ist bedrohlich. Wir sehen keinen Ausweg. Es kann nun eigentlich nur noch schlimmer kommen und mit Glaube ist da schon lange nichts mehr. Wie das Kaninchen auf die Schlange starren wir auf das ganz gebannt, was uns bedroht. Was sollen wir tun? Diese Frage stellen wir zwar wie der Diener des Elisa, aber wir denken eigentlich, uns kann sowieso keiner mehr helfen. Es ist aus. Das Unglück nimmt seinen Lauf. Auch außerhalb unseres persönlichen Lebens gibt es ja so manches, vieles, was uns bedroht und ängstigt. Die immer wieder aufflammenden Konflikte im Nahen und Fernen Osten, in Afrika oder der Streit um Atom- und Giftgaswaffen, Umweltzerstörung, rücksichtslose Politiker, profithungrige Aktionäre, Eurokrise und so weiter. Ja, es gibt vieles, was uns den Atem abschnürt, Angst in uns hochkriechen lässt und uns lähmt. Und wir denken dann, es ist alles aus und vorbei. Und dann geht unsere Geschichte doch weiter, so wie die Geschichte mit Elisa und seinem Diener weitergegangen ist. Also, er ist zu Elisa gerannt und hat gesagt, oh weh, mein Herr, was sollen wir tun? Ganz ehrlich, ich finde gut, dass das in der Geschichte drinsteht. Weil wir unsere Sorgen und Ängste nicht verschweigen oder verdrängen sollten. Wir dürfen sie aussprechen und wir dürfen sie auch Gott gegenüber ihm vorhalten. Ich stelle mir vor, als die beiden dann auf der Stadtmauer gestanden haben und da runtergeguckt haben, da hat Elisa seinen Freund und Diener auf die Schulter gepackt und hat ihm gesagt, und da steht dann da, fürchte dich nicht, bei uns sind mehr als bei ihm. Fürchte dich nicht, bei uns sind mehr als bei ihnen. Er macht seinem Diener keine Vorwürfe wegen seinem Kleinglauben, er redet ihn nicht schlecht, sondern er sagt ihm diese drei tröstlichen Worte. Fürchte dich nicht. Ist euch schon mal aufgefallen, wie oft das in der Bibel vorkommt? Wie oft muss allein Jesus das zu seinen Jüngern sagen? Fürchte dich nicht. Und auch das haben wir nötig, immer wieder zu hören. Fürchte dich nicht. Damit meint Elisa jetzt nicht, Kopf hoch, wird schon nicht so schlimm werden. Das fürchte dich nicht hat eine Begründung. Elisa sagt, bei uns sind mehr als bei ihnen. Ich denke, dieser Diener wird den Elisa mit ganz großen Augen angeguckt haben. Ist der jetzt übergeschnappt? Spinnt der? Sieht der denn nicht, was da ist? Ist er ein Tagträumer? Bei uns sind mehr als bei ihnen. Ja, wo denn bitte? Ich sehe doch nichts. Elisa, du hast den Blick für die Realitäten verloren. Sieh doch mal hin, bist du denn blind? Da sind doch die Soldaten und die Streitwagen. Blind ist ein interessantes Stichwort in dieser Geschichte nebenbei. Elisa ist nämlich nicht blind. Und Elisa hat auch nicht den Blick für die Realitäten verloren, sondern umgekehrt. Der Diener ist in einem gewissen Sinn blind, ist nämlich blind für die Realitäten Gottes. Elisa merkt das und dann betet Elisa, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und da lesen wir weiter. Und der Herr öffnete dem Diener die Augen. Er sah den Berg rings um Elisa, voll von feurigen Pferden und Wagen. Ist die Streitmacht des Königs von Aram schon gewaltig? Die himmlische Streitmacht der Engel ist weitaus größer, feurig und unbesiegbar. Was hier passiert, ist, dass der Diener des Elisa den Durchblick bekommt. Man kann auch sagen, eine Vision. Eine Vision, ein Durchblick gegen die Realitäten, die augenscheinlich im Vordergrund sind. Nicht eine Vision genährt aus eigenen Sehnsüchten und Träumen, sondern aus der Sicht, die Gott und die Gottes Wort schickt. Und auch wir brauchen solche Visionen, solche Durchblicke, um nicht in Angst und Sorge einzugehen. Fürchte dich nicht, bei uns sind mehr als bei ihnen. Das heißt doch, wir sind nicht allein. Gott lässt uns nicht allein. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Wir sind nicht irgendwelchen Schicksalsmächten und auch keiner Bedrohung durch Menschen total ausgeliefert und kommen sie noch so hochgerüstet daher. Wie schlimm die Situation auch ist, sie ist nicht hoffnungslos. Der lebendige Gott mit allen seinen Engeln steht auf unserer Seite. Und das ist die Botschaft des Michaelistages. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Und das gilt eben auch für uns. Gott lässt uns nicht allein. Gott hat Möglichkeiten, mit denen wir gar nicht rechnen. Das ist nämlich das genau ist unser Problem. Wir rechnen mit uns, mit unseren Möglichkeiten und auch mit unseren Unmöglichkeiten, aber nicht mit Gottes Möglichkeiten. Unsere Augen sind so gebannt von dem, was uns bedroht und Angst einjagt, dass wir blind sind für Gott und seine Gegenwart. Wir brauchen eine andere Sicht, um sie zu entdecken, das ist richtig. Wir brauchen diesen Durchblick. Die Bitte des Elia, Herr, öffne ihm die Augen, das ist die Bitte, die wir zu unserer Bitte machen können und sollten. Herr, öffne unsere Augen, damit wir sehen. Vielleicht sollten wir mal unsere Gruppen treffen, Mitarbeiterbesprechungen und so weiter, mit dieser Bitte beginnen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir sehen. Und wie wäre das, wenn wir damit morgens den Tag beginnen? Herr, öffne mir die Augen, damit ich richtig sehe. Nicht nur, dass ich nach dem Schlaf die Klüsen aufkriege, sondern dass ich an diesem Tag offen bin für dich, für deine Nähe, für deine Gegenwart. Also Augen auf für die Realitäten Gottes. Augen auf für die Realitäten Gottes, das bedeutet nicht, die Augen vor dem Bedrohlichen zu verschließen. Das können wir sehen. Aber wir sollen nicht dabei hängen bleiben, sondern sehen, dass da noch mehr ist. Die Bedrohungen sind da, aber Gottes Realitäten auch. Bei uns sind mehr als bei ihnen. Und das gibt dann Gelassenheit und macht Mut zu praktischen Schritten. Augen auf für Gottes Realitäten, das nimmt uns Angst und Verzagtheit. Und gibt uns Zuversicht und lässt uns Wege finden, mit der Situation umzugehen. Und was jetzt in der Geschichte in 2. Könige 6 folgt, das grenzt für mich an Satire. Als die Aramäer dann am Morgen auf die Stadt Dothan vorrücken, um Elisa einzukassieren, da betet Elisa nochmal. Diese zweite Bitte ist genau das Gegenteil seiner ersten Bitte. Er hatte gebetet, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und jetzt betet in Vers 18, schlag doch diese Leute mit Verblendung. Und der Herr schlug sie auf das Wort Elisas hin mit Verblendung. Und dann ruft Elisa den syrischen Soldaten zu, das ist nicht der richtige Weg und nicht die richtige Stadt. Folgt mir, ich werde euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Also der belügt die nicht, der führt die auch nicht an der Nase herum, denn das Endziel der Aramäer war ja eigentlich nicht Elisa, der störte nur und sollte aus dem Weg geräumt werden. Das eigentliche Kriegsziel der Syrer war ja, den König von Israel zu kriegen und in die Hauptstadt Samaria einzudringen. Und genau dahin führt jetzt Elisa die syrische Truppe. Ich stelle mir vor, wie diese hochgerüsteten Soldaten lammfromm hinter diesem unbewaffneten Propheten hertrotten. Wie kleine Kinder. Ich stelle mir vor, die Israeliten am Wegrand, die werden sich den Bauch vor Lachen gehalten haben. In Samarien angekommen, betet Elisa wieder. Jetzt betet er. Herr, öffne ihnen die Augen. Kennen wir irgendwie, ne? Herr, öffne ihnen die Augen, damit sie sehen. Der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen, dass sie mitten in Samaria waren. Also diese überraschten und verdutzten Gesichter der syrischen Offiziere und Soldaten, die hätte ich gerne gesehen. Sie waren am Ziel. Aber völlig anders, als sie das gedacht hatten. Sie müssen sich völlig einmal vorgekommen sein. Merke, Gott handelt mit Humor, oft anders und nicht so ernsthaft und verbissen wie wir. Gott hat Humor und er eröffnet überraschende Wege. Aber nicht nur die Syrer sind völlig überrascht, auch der König von Israel. Er ist mit der Situation überfordert, sind die da oben oft. Und er sagt, mein Vater, so redet er Elisa an, mein Vater, soll ich sie totschlagen? Elisa sagt zu ihm nichts mit rüber ab. Wie behandelst du denn sonst Kriegsgefangene? Setz ihnen doch was zu essen und zu trinken vor. Und hätte Elisa sie gekannt, hätte er gesagt, behandle diese doch gemäß der Genfer Konvention. Und setzt dann eben diesen drauf und sagt, tisch ihn auf, bewirte sie, lass sie sich stärken und schick sie zurück zu ihrem Herrn. Und auch hier kann man sich als Bibelleser das Schmunzeln kaum verkneifen. Essen und trinken statt hauen und stechen. Das ist eine tolle Art, den Krieg abzuschaffen. Und dazu die belämmerten Gesichter der Syrer, als ihnen von ihrem Feind, dem König von Israel, die besten Speisen aufgetischt werden. Vielleicht sollten ja die Politiker weniger Reden in der UNO schwingen und weniger im Weltsicherheitsrat verbissen um Resolutionen streiten, sondern sollten vielleicht stattdessen mal gemeinsam feiern gehen. Und wir stellen hier fest, Elisas Deeskalationsstrategie hat Erfolg. Am Ende der Geschichte steht, der König gab ihnen reichlich zu essen und zu trinken und entließ sie zu ihrem Herrn. Seitdem kamen keine aramäischen Streifscharen mehr in das Land Israel. Schon witzig, wie ein militärischer Konflikt völlig gewaltfrei gelöst wird. Aber liebe Schwestern und Brüder, mir geht es heute Morgen vor allem um die Ernsthaftigkeit der Geschichte für uns. Denn wir können in dieser Geschichte sehen, was gemeint ist mit der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Ich denke, die meisten kennen diese wunderbaren Worte. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und auch gewiss an jedem neuen Tag. Diese Worte hat Dietrich Bonhoeffer gedichtet, nicht im behaglichen Wohnzimmer oder Arbeitszimmer mit Pfeife und Rotwein oder so, sondern die hat er gedichtet in der Kellerzelle des Gestapo-Gefängnisses in Berlin. Und da war es nicht schön. Woher kommt solche Gelassenheit, solche Zuversicht, solche eine Ruhe von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag? Das kann nur einer dichten, der weiß, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Auch Dietrich Bonhoeffer wusste, bei mir sind mehr als bei ihnen. Gott lässt mich nicht allein. Ich brauche mich vor nichts und vor niemandem zu fürchten. Ich weiß nicht, in welcher Situation du, in welcher Situation sie im Moment stecken. Ob es relativ gut geht oder ob du dich fühlst wie der Diener des Elisa am frühen Morgen, als er die syrischen Truppen entdeckt und ihm nicht nur das Hemd, sondern auch das Herz flattert. Egal. Fürchte dich nicht. Bei uns sind mehr als bei ihnen. Es gilt auch dir. In welcher Situation du dich zurzeit befindest oder welche kommt, denk dran, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Gott ist schon längst da. Und er benutzt viele Arten und Weisen, uns zu helfen, auch Engel. Wie gesagt, es müssen ja nicht immer Männer mit Flügeln sein. In jedem Fall gilt, Gott lässt uns nicht allein. Das ist die Botschaft von Michaelis. Und deshalb ist es gut, heute daran erinnert zu werden. Zum Schluss eine kleine Anekdote aus dem Kindergottesdienst, die mit diesem Engel zu tun hat. Im Kindergottesdienst werden ja immer mal wieder Übernachtungsaktionen im Gemeindehaus gemacht. Und vor vielen Jahren, könnte 15 Jahre her sein, hat ein Junge, der damals einer der kleinsten war und nicht gewohnt war, woanders zu übernachten, hinterher seiner Mutter erzählt, ich hatte ja erst etwas Angst, in der Kapelle zu schlafen. Aber dann habe ich mich mit meinem Kopf unter den Engel, der da steht, gelegt und dann konnte ich gut schlafen. Amen. Zu Michaelis passt ein Lied und es hat sich herausgestellt, ist im Programm des Kinderchorkonzertes drin und das habe ich mir als Fortsetzung der Predigt heute gewünscht und ich bin froh, dass Claudia Eckert mit drei Mädels da ist und uns dieses Lied singt.